Deutschlandfunk Wirtschaft am Mittag.
Mit Clemens Kindermann willkommen zu 25 Minuten Ökonomie am Mittag. Die Spitze des Volkswagen-Konzerns kann weitermachen ohne störende Gerichtstermine. Das Strafverfahren wegen möglicher Marktmanipulation gegen VW-Konzernchef Herbert Diess und Aufsichtsratschef Hans-Dieter Pötsch soll gegen eine Zahlung von 9 Millionen Euro eingestellt werden. Kommt das überraschend und wie ist diese juristische Wende einzuordnen? Das klären wir in dieser Sendung, in der wir außerdem zwei europäische Corona-Wirtschaftsorte betreten, die gegensätzlicher nicht sein können. Den Londoner Finanzdistrikt mit einem harten Lockdown, der jetzt allmählich gelockert werden soll, und Schweden, ein Land, das lockerer als viele andere mit dem Virus umging. Wir fragen, hat das der Wirtschaft in dem skandinavischen Land geschadet? Zunächst aber schalten wir nach Frankfurt am Main, wo ich unsere Börsenreporterin Claudia Wehrle begrüße. Frau Wehrle, heute die Hauptversammlung der Deutschen Bank, natürlich virtuell. Die wichtigen Reden waren schon vorab verschickt worden, damit sich die Aktionäre vorbereiten konnten. Was ist denn die Botschaft des Managements an die Aktionäre mitten in der Corona-Krise?
Ja, der deutsche Bankchef will Mut machen. Die Deutsche Bank sei solide genug aufgestellt, um die Corona-Krise ohne größere Blessuren zu überstehen, sagt er. Er geht sogar noch einen Schritt weiter, sieht die Deutsche Bank als Teil der Lösung, um aus der derzeit schwierigen Situation herauszukommen. Die Deutsche Bank könne sogar gestärkt aus den Corona-Zeiten hervorgehen. Kurz vor dieser Sendung habe ich mich mit Philipp Hessler von Pareto Securities über die Deutsche Bank unterhalten. Philipp Hessler arbeitet derzeit wie viele von uns im Homeoffice. Ja, und von ihm wollte ich wissen, kann die Deutsche Bank denn wirklich von Corona profitieren? Hier ist seine Antwort.
Ob die Deutsche Bank wirklich profitieren wird von Corona, das wird sich zeigen. Da bin ich auch erstmal etwas skeptisch. Ich denke, die größere Herausforderung wird erstmal sein, gut durch das laufende Jahr zu kommen. Das wird für jede Bank eine große Herausforderung sein und auch für die Deutsche Bank, denke ich.
Die Deutsche Bank steckt ja mitten im Umstrukturierungsprozess. Geld ist knapp, Kapazitäten werden abgebaut, sich neu aufstellen. Das alles gibt es nicht zum Nulltarif. Woher nimmt der deutsche Bankchef seinen Optimismus?
Na gut, ich denke, man muss schon konstatieren, dass die Deutsche Bank ja durchaus Fortschritte gemacht hat auf der Kostenseite. Die Kosten sind deutlich zurückgekommen. Gleichzeitig hat sie auch ein gutes erstes Quartal hingelegt, was allerdings profitiert hat von den Kapitalmarktturbulenzen. Wo sie halt noch Hausaufgaben machen muss, ist auf der Ertragsseite. Das muss sie stabilisieren bzw. dann auch steigern. Aber wie gesagt, gerade auf der Kostenseite hat die Deutsche Bank schon deutliche Fortschritte gemacht.
Die Banken sind ja nicht Auslöser der derzeitigen Krise. Sie bekommen nichtsdestotrotz aber die Folgen der Corona-Pandemie ganz massiv zu spüren. Wir stehen vor der größten Rezession in der Nachkriegsgeschichte. Das heißt, Banken müssen damit rechnen, dass Kredite nicht zurückgezahlt werden. Und da geht es um immens große Summen. Ist das für die Deutsche Bank oder könnte das für die Deutsche Bank ein Problem werden?
Es wird mit Sicherheit schwierig werden, das laufende Jahr. Wie schlimm das dann für die Deutsche Bank werden wird, das ist so ein bisschen, steht das noch in den Sternen, weil letztendlich ist halt die Frage, wie groß ist wirklich die Rezession in Deutschland. Wichtig allerdings ist hierbei auch, dass natürlich der Staat massiv unterstützt und das sollte auch den Banken letztendlich helfen.
Steht die Deutsche Bank besser da als die Konkurrenz diesbezüglich?
Was das reine Kreditbuch angeht und die Kreditqualität, denke ich, da steht sie schon etwas besser da als vor allem die US-Banken, die natürlich Konsumentenkredite in einem viel größeren Umfang haben und wo wahrscheinlich auch die Ausfälle viel größer sein werden. Allerdings kommen die natürlich auch an einer deutlich höheren Profitabilität. Insofern können sie natürlich auch größere Abschreibungen stemmen. Aber rein was die Kreditqualität angeht, ich denke, da steht die Deutsche Bank schon etwas besser da, was im Vergleich mit US-Banken angeht.
Die Deutsche Bank will das Privat- und das Firmenkundengeschäft stärken. Also just den Bereich, in dem mit sehr starkem Gegenwind in den kommenden Monaten zu rechnen ist. Belastet das?
Ich meine, die Krise bietet natürlich auch Chancen, dass man neue Kunden gewinnt, Marktanteile gewinnt. Aber ich denke, die Deutsche Bank wird da jetzt auch nicht zu aggressiv im Neugeschäft sein. Insofern, das Risiko sehe ich eigentlich nicht.
Wird die Deutsche Bank in der derzeitigen Situation wie Phönix aus der Asche steigen? Wird sie in neuem Glanz dastehen? Wird sie möglicherweise wieder die Hausbank werden für die großen deutschen Konzerne?
Kurzfristig sehe ich das nicht. Kurzfristig ist erstmal die Herausforderung, gut durch die Krise zu kommen. Und ob sie dann in neuem Glanz dasteht, ich denke, das ist eher etwas für 2021, 2022.
Sagt Philipp Hessler von Pareto Securities.
Ja, dann schauen wir mal auf den Glanz der Deutschen Bank und zwar auf den Kurs. Bei der letzten Hauptversammlung war das ja noch ein großes Thema. Unter 7 €, da hieß es ein Horrorfilm mit Überlänge. Wo liegen wir denn heute?
Der Film geht weiter, würde ich sagen. Aktuell Aktien der Deutschen Bank nur leicht im Plus bei 6,61 Euro.
Starke Kursanstiege haben wir zum Wochenbeginn gesehen. Wie geht es jetzt zur Wochenmitte am deutschen Aktienmarkt weiter?
Zwei Schritte vor, einen zurück, würde ich sagen. Viele Anleger sind einfach hin und her gerissen. Auf der einen Seite geht die Zahl der Neuinfizierten mit dem Coronavirus zurück. Es gibt Lockerungen in großem Stil. Grenzen sollen wieder geöffnet werden. In vielen Unternehmen wird wieder produziert. Also all das so ein Stück weit Normalität, wenngleich die aktuelle Situation mit den Zeiten vor Ausbruch der Corona-Pandemie nicht verglichen werden kann. Auf der anderen Seite schwinden aber die Hoffnungen, dass schnell ein Impfstoff gefunden wird. Einige Impfstoffe sind zwar im Gespräch, aber die Frage ist, wie es um die potenzielle Wirksamkeit bestellt ist. Der DAX, der ist jetzt leicht im Plus bei 11.109 Punkten.
Dann kommen wir zur Lufthansa. Die steht ja sowieso im Mittelpunkt des Interesses wegen möglicher staatlicher Hilfen. Jetzt könnte die Coronavirus-Krise auch zum Abstieg der Lufthansa, immerhin ja ein DAX-Gründungsmitglied, führen aus der ersten deutschen Börsenliga. Was ist da dran?
Solche Äußerungen kursieren nicht zum ersten Mal. Seit Jahresbeginn haben Lufthansa-Aktien mehr als die Hälfte ihres Wertes verloren. Noch nie in der Firmengeschichte ging es innerhalb eines so kurzen Zeitraums so schnell bergab. Die Deutsche Börse überprüft ja regelmäßig, ob ein Unternehmen noch die Bedingungen für einen Verbleib im DAX oder in einem der anderen großen Indizes erfüllt oder nicht. Da wird unter anderem auf die Börsenumsätze und auf den Börsenwert eines Unternehmens geschaut. Ja, und es ist wirklich nicht unwahrscheinlich, dass die Lufthansa in die zweite Börsenliga absteigen muss. Die Sorgen sind groß, dass die größte deutsche Fluggesellschaft in die Insolvenz schlittert. Sie haben es gesagt, der Ruf nach Staatshilfen ist groß. Gut, Anfang Juni werden wir dann mehr wissen, denn dann überprüft die deutsche Börse, wie es um die Indizes bestellt ist. Wenn die Lufthansa wirklich absteigen würde, es wäre ein herber Schlag. Das hat ja nicht nur etwas mit Prestige zu tun, im DAX vertreten zu sein, sondern es hängt auch mit Aufmerksamkeit zusammen, die einem Unternehmen auch bei Anteilseignern auch aus dem Ausland zukommt. Aktien der Lufthansa heute im Minus, sie geben 1% nach.
Die Inflation in der Eurozone, ja immer sehr, sehr beobachtet von der Europäischen Zentralbank, die ist im April noch stärker zurückgegangen als erwartet. Schauen wir doch mal auf den Euro.
Der steigt leicht, kostet 1,0959 $.
Und dann zum Schluss noch der Blick auf den Goldpreis, vielleicht auch in Euro und auf die Anleihen.
Der Goldpreis, die Feinunze 1.750,47 $. In Euro umgerechnet bedeutet das 1.597,63 €. Und die Umlaufrendite ist von minus 0,46 auf minus 0,45% gestiegen.
Vielen Dank nach Frankfurt, Claudia Wehrle. Und wir kommen zu Volkswagen. Eingangs gesagt, Volkswagen kann ein weiteres Kapitel im Dieselskandal abschließen. Das Landgericht Braunschweig hat das Verfahren wegen mutmaßlicher Marktmanipulation gegen zwei prominente Manager eingestellt. Es geht um den VW-Vorstandsvorsitzenden Herbert Diess und den Aufsichtsratsvorsitzenden Hans-Dieter Pütsch. Die Staatsanwaltschaft hatte ihnen vorgeworfen, sie hätten ihre Pflichten zur Information des Kapitalmarktes verletzt, als der Dieselskandal vor fast 5 Jahren ans Tageslicht kam. Pütsch war damals noch Finanzvorstand, Diess seit kurzem Chef der Marke Volkswagen. Darüber kann ich jetzt mit meiner Kollegin Silke Hane sprechen, die den Abgasskandal seit 2015 schon beobachtet.
Ja, guten Tag, Herr Kindermann. Lange dauert's schon.
Frau Hane, wie kommt es nun dazu, dass das Verfahren eingestellt wird gegen die Zahlung von 9 Millionen €?
Also hier muss man zwei Dinge auseinanderhalten. Das eine ist die juristische Grundlage für so eine Einstellung einerseits und natürlich auch die Motivation der beschuldigten Manager auf der anderen Seite. Ich fange mal mit der juristischen Seite an. Die Strafprozessordnung, die erlaubt dem Gericht, ein Verfahren einzustellen mit Zustimmung von Staatsanwaltschaft und den Beschuldigten. Und zwar, wenn die Schwere der Schuld dem nicht entgegensteht. Das heißt im Umkehrschluss in diesem Fall, Es war offensichtlich absehbar, dass ein Verfahren sehr wahrscheinlich auf eine Feststellung einer geringen Schuld oder sogar auf einen Freispruch hinausläuft. Hätte das Gericht jetzt Anhaltspunkte dafür gehabt, dass eine Verurteilung sehr wahrscheinlich ist, dann hätte es die Anklage zulassen müssen. Es wäre zum Prozess gekommen. Der Tatbestand Marktmanipulation, muss man dazu wissen, der setzt einen Vorsatz voraus. Und das ist natürlich auch extrem schwierig nachzuweisen. Also nicht nur, dass jemand die Märkte zu spät informiert hat, vielleicht aus einer Fehleinschätzung heraus. Nein, hier geht es darum, dass jemand das aktiv in dem Ansehen getan hat, um einen Aktienkurs zu manipulieren.
Ja, schließt sich die Frage an, warum haben sich denn Pötsch und Dies jetzt dann darauf eingelassen? Sie hätten ja sich auch reinwaschen können, gegebenenfalls mit einem Freispruch.
Ja, richtig. Die Schuldfrage, die bleibt jetzt natürlich ungeklärt, auch für die beiden Manager. Die Strafverteidiger von beiden haben mir heute gesagt, dass die Manager eigentlich auch ein Interesse daran gehabt hätten, dass es zu einem Verfahren kommt. Offensichtlich in der Überzeugung, dann mit einem Freispruch auch rechnen zu können. Beide begründen jetzt ihre Einwilligung zur Einstellung des Verfahrens mit der aktuell schwierigen Lage für den Konzern. Also den Folgen der Corona-Pandemie für das Unternehmen. Offiziell stellen sie also die Unternehmensinteressen vor ihre Reputationsinteressen, wobei man natürlich auch davon ausgehen kann, dass es für sie als Privatperson durchaus eine Entlastung ist, sich nicht mehr mit solchen Anschuldigungen auch konfrontiert zu sehen.
Ja, allemal die beiden ja auch nicht selber zahlen müssen. VW übernimmt die jeweils 4,5 Millionen Euro. Wenn das Unternehmen mit dem Strafverfahren nichts zu tun hat, fragt man sich natürlich, wie kommt es dazu?
Ja, in der Tat. Laut Rechtsprechung ist das aber erlaubt. Nach Angaben eines Sprechers des VW-Aufsichtsrates ist das Gremium in seinen eigenen Untersuchungen zu der Sache zu dem Schluss gekommen, dass Dies und Pötsch sich nichts haben zu Schulden kommen lassen, auch ihre Pflichten als Manager gegenüber dem Konzern nicht verletzt haben. Für die Feststellung einer Pflichtverletzung reicht übrigens schon Fahrlässigkeit, also da muss nicht mal ein Vorsatz bestehen, aber selbst dafür sah der Aufsichtsrat keine Anhaltspunkte. Also sieht das Kontrollgremium die beiden Manager entlastet und es sei im Interesse des Unternehmens, dass das Verfahren eben eingestellt werde, was ja auch logisch ist, wenn Dies und Pötsch jetzt in einem möglicherweise jahrelangen Verfahren auf der Anklagebank säßen, würde das den Konzern auf die ein oder andere Art auch Geld kosten, möglicherweise mehr als die 9 Millionen Euro, die das Gericht jetzt für die Einstellung des Verfahrens als Auflage festgesetzt hat, mal vom Reputationsschaden auch ganz abgesehen. Manager auf der Anklagebank, das ist natürlich auch ein bedeutungsschwangeres Bild.
Das kann man wohl sagen. Wenn wir jetzt mal den Blick etwas weiten und auf die ganze Lage bei VW gucken, welche Bedeutung hat denn die Einstellung jetzt dieses Verfahrens für andere Prozesse, die auch unter dem Stichwort Dieselgate laufen? Zum Beispiel das sogenannte Kapitalanleger-Musterverfahren.
Also formaljuristisch hat das gar keine Folgen. Allein schon das Kapitalanleger-Musterverfahren fällt ja unter das Zivilrecht. Da geht es um Schadenersatz und nicht unter Strafrecht, wie jetzt dieses Verfahren. Inhaltlich dreht sich das Verfahren Kapmuk natürlich auch um die Frage, ob die Motormanipulation, die Ermittlungen dazu in den USA etc. früher ans Licht der Öffentlichkeit gehört hätte, ob VW also gegen seine Ad-hoc-Pflichten verstoßen hat. Insofern fällt jetzt für diesen Prozess eine Informationsquelle bzw. zwei Informationsquellen weg, wobei es natürlich noch etliche andere Verfahren und Ermittlungen gibt in Braunschweig, in München, in den USA, auch in anderen Ländern. Es wird auch eine Sonderprüfung geben durch einen Wirtschaftsprüfer. Das haben die Aktionärschützer der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz kürzlich jetzt durchgesetzt. Also es gibt noch andere Informationsquellen. Die Frage, wer bei VW wann gewusst hat, das ist noch nicht geklärt. Der Abgasskandal ist noch nicht vorbei.
Silke Hane hier aus unserer Wirtschaftsredaktion. Sie beobachtet die Automobilbranche. Vielen Dank für diese Erläuterung. Und wir wenden uns wieder mit dem Oberthema Corona, den wirtschaftlichen Folgen der Krise zu und schauen jetzt nach Großbritannien. Die Londoner City und der Finanzdistrikt Canary Wharf in den ehemaligen Docklands bereiten sich vorsichtig auf die Lockerung des Lockdowns vor. Die meisten Büroangestellten und Banker arbeiten weiter von zu Hause aus, aber die Bürotürme werden regelmäßig desinfiziert. In den Aufzügen dürfen maximal 4 Personen fahren. In den Schluchten zwischen den Hochhäusern sind für die Fußgänger Einbahnstraßenregelungen geplant. Unser Korrespondent für Großbritannien, Friedbert Meurer, hat sich vor Ort umgesehen.
Die Ansage aus den Lautsprechern am U-Bahnhof Canary Wharf fordert dazu auf, den notwendigen sozialen Abstand einzuhalten. Dabei sind die Rolltreppen fast leer. In der riesigen futuristischen Eingangshalle, die so groß wie eine Kathedrale ist, verlieren sich nur wenige Menschen. Eigentlich sollen die Britinnen und Briten wieder zur Arbeit gehen, aber nur dann, wenn sie nicht im Homeoffice arbeiten können. Und das tun hier etwa 90%. Und die, die doch persönlich in dem Bankenviertel erscheinen, vermeiden möglichst die U-Bahn.
The reality is, for the foreseeable future, it won't be possible.
Die Realität ist, mahnt Londons Bürgermeister Sadiq Khan, dass auf absehbare Zeit bei weitem nicht so viele Menschen U-Bahn, Bus oder Bahn fahren können wie früher. Deswegen wollen wir es einfacher machen, zu Fuß zu gehen oder mit dem Fahrrad zu kommen. Die U-Bahn dürfen nur zu 15% ausgelastet werden, will man nicht wieder die Szenen haben mit vollbesetzten Zügen, in die sich die Passagiere quetschen. Aber die Vorbereitungen laufen. In den weitläufigen Arealen zwischen den glitzernden Bankenhochhäusern werden Einbahnstraßenregelungen für Fußgänger eingeführt. In den Wolkenkratzern dürfen pro Lift nur noch maximal 4 Personen gleichzeitig fahren. Täglich soll alles desinfiziert werden. Am Ende soll die Hälfte der 125.000 Beschäftigten wieder in das einstige Londoner Hafengebiet strömen können. Ein ähnliches Bild herrscht auch in der City, der Gegend zwischen St. Paul's Cathedral und Tower. Die Straßen sind fast wie leergefegt, es herrscht nur etwas Autoverkehr. Catherine McGuinness ist die Ratschefin der City Corporation und bereitet den älteren der beiden Londoner Finanzdistrikte vorsichtig auf die kommenden Wochen vor. Es ist erstaunlich, wie viele Leute jetzt von zu Hause aus arbeiten. Aber irgendwann soll das wieder ein lebendiges Viertel werden. Wir denken auch an die Shops, Bars und Restaurants oder an das Kulturzentrum Barbican. Die City ist Jahrhunderte alt. Die Straßen sind eng und die Bürgersteige schmal. Selbst wichtige Durchgangsstraßen sollen jetzt für den Autoverkehr gesperrt werden, damit Fußgänger und Radfahrer Platz haben. McGuinness erinnert an die Katastrophen des 17. Jahrhunderts, als hier erst die Pest tobte und dann die Stadt abbrannte. Die Stadt war immer widerstandsfähig und kann sich erneuern. Es gibt viel zu tun, aber ich bin sehr zuversichtlich. In der City leben nur 8.000 Menschen, aber täglich kamen früher über 500.000 zur Arbeit. Nur ein Bruchteil davon soll erst einmal wiederkommen. Und vielleicht werden die Straßen danach für immer gesperrt, für eine gesündere Luft und bessere Umwelt in London.
Friedbert Meurer. Und von Großbritannien nach Schweden. Das Land ist in der Corona-Krise einen Sonderweg gegangen, hat weniger auf Restriktionen gesetzt. Wie trifft das die Wirtschaft? Hilft das dem Konsum? Hat das Auswirkungen auf den Export, von dem Schweden als industriell geprägte Ökonomie stark abhängig ist? Carsten Schmiester ist für uns diesen Fragen nachgegangen.
Schweden fühlt sich in diesen Tagen offenbar besser an, als es tatsächlich ist. Der Versuch, die Corona-Krise ohne Lockdown zu meistern, mit geöffneten Geschäften und Restaurants, der Verzicht auf erhebliche Einschränkungen im Alltag, das alles schafft ein Gefühl der Fast-Normalität, privat, aber nicht in der Wirtschaft, so Urban Hansson Brusewitz, Chef des schwedischen Wirtschaftsforschungsinstituts NIER.
Vår barometerindikator som pekar rakt ner i källaren, vi blev väldigt överraskad, till och med något chockad.
Unser Frühjahrskonjunkturindikator geht steil runter in den Keller, sagte er im Sender TV Führer. Wir sind wirklich überrascht, regelrecht geschockt. Sein Institut erwartet für dieses Jahr ein 7% geringeres Bruttoinlandsprodukt und das Ansteigen der Arbeitslosigkeit auf etwa 10%. Ähnlich düster liest sich auch der aktuelle Konjunkturbericht der Handelsbank, den Chefökonomin Christina Nyman vorgestellt hat. Ohne Lockdown könnte man glauben, dass wir die Krise besser meistern. Aber wir sind eine kleine, exportabhängige Wirtschaft und werden meist härter von Ereignissen außerhalb unserer Grenzen getroffen. Dazu sind schwedische Haushalte hoch verschuldet. Schaut man also auf den Gesamteffekt der Corona-Krise, liegt Schweden voraussichtlich im europäischen Schnitt. Annika Sundén spricht für das schwedische Arbeitsamt und beklagt ganz besonders eine negative Entwicklung. Danach haben bisher vor allem junge Leute in der Corona-Krise ihre Jobs verloren. Aktuell sind etwa 11% aller 18- bis 25-Jährigen arbeitslos. knapp 3 Prozentpunkte mehr als der nationale Schnitt. Das liegt daran, dass Branchen, die besonders viele Einsteigerjobs bieten, am meisten leiden. Hotels, Restaurants, Zeitarbeitsfirmen. In früheren Krisen waren Industrie- und Baubranche besonders betroffen. Jetzt leiden andere Sektoren, weil wir zum Beispiel nicht mehr essen gehen oder reisen. Obwohl das ja eigentlich nie verboten war. Doch die Bilder voller Kneipen und Restaurants in Stockholm oder Göteborg täuschen wohl. In den Vorstädten und auf dem Land bleiben viele lieber zu Hause und das gilt auch fürs Einkaufen. Besonders hart hat es dabei laut Handelsvereinigung Schuh- und Sportartikelgeschäfte erwischt, aber auch die Modebranche beklagt erhebliche Umsatzeinbußen. Hinzu kommen wochenlange Produktionsstopps bei Großen wie Scania oder Volvo und aktuell Klagen über schleppend bis noch gar nicht geleistete Finanzhilfen der Regierung. Das wiederum trifft vor allem kleinere Unternehmen, von denen viele in der Tourismusbranche aktiv sind, die aktuell ums Sommergeschäft mit aus- und inländischen Touristen fürchtet, nachdem die Regierung selbst Schweden gebeten hat, möglichst nicht weiter als 2 Autostunden im Land herumzureisen. Damit steht für Johan Kreitschbergs vom schwedischen Unternehmerverband fest, ja, auch wir sind in der Krise und die ist noch lange nicht vorbei. Er fürchtet in diesem Jahr um die 10.000 Pleiten.
Carsten Schmiester, die Wirtschaftspresseschau. In den Kommentaren geht es um den deutsch-französischen Plan für Corona-Hilfen der Europäischen Union und um die Arbeitsbedingungen in deutschen Schlachtbetrieben.
Zum ersten Thema schreibt die Financial Times aus London: Der deutsch-französische Vorschlag für einen Wiederaufbaufonds mit 500 Milliarden Euro ist ein wichtiger Durchbruch für mehr Solidarität zwischen den EU-Mitgliedern. Berlin hat dem französischen Bestreben nach einer größeren finanziellen Lastenteilung lange widerstanden. Dass Kanzlerin Angela Merkel nun große Transferleistungen für schwer getroffene Regionen unterstützt, ist ein bedeutendes Zugeständnis und der Schwere der Krise angemessen. Die Frankenpost aus Hof kommentiert: Es bleibt das ungute Gefühl einer Staatsfinanzierung ohne ausreichende parlamentarische Kontrolle, auch wenn die Abgeordneten der einzelnen Länder zunächst über den Fonds abstimmen müssen. Wer Hilfe braucht, muss Kontrolle ermöglichen. Solidarität kann Selbstverantwortung nicht ersetzen. Der Kölner Stadtanzeiger befürchtet, der größte Widerstand könnte Merkel und Macron neben Österreich im eigenen Land begegnen, wo Populisten die Europaskepsis stets mit der Sorge um den eigenen Geldbeutel zu verbinden wissen. Dabei hat gerade die Corona-Krise vor Augen geführt, was ein Rückzug auf den Nationalstaat bedeuten würde. Geschlossene Grenzen und unterbrochene Lieferketten sind, hallo Geldbeutel, eben nicht nur unattraktiv, sondern auch ökonomisch hinderlich. Angesichts der zahlreichen Corona-Infektionen in deutschen Schlachtbetrieben fordert die Freie Presse aus Chemnitz eine wirksame Regulierung. Es ist die hässliche Fratze des Kapitalismus, die sich hier zeigt. Deshalb ist die Politik gefordert. Sie muss Regeln setzen, wenn die Konzerne selbst nicht fähig sind, verantwortungsvoll im Sinne der Gesellschaft und der Beschäftigten zu handeln. Die Schlachtbranche hat gezeigt, dass sie es nicht kann. Die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe blicken auf die Rolle der Verbraucher. Es wird nicht reichen, dass ein paar besonders Engagierte den Hofladen und die Dorfmetzgerei wieder für sich entdecken. Es braucht eine große Mehrheit von Genießern, die sich nur 1, 2, 3 Mal die Woche ein gutes Stück Fleisch gönnen und das beim schlachtenden Handwerksbetrieb nachfragen. Und was wird aus all jenen, die sich das Luxusgut dann nicht mehr leisten können? Bei halber Menge darf sich der Preis verdoppeln. Und ansonsten gilt: Die soziale Frage muss an anderer Stelle gelöst werden, nicht an der Fleischtheke.
Sie hörten die heutige Wirtschaftspresseschau. Damit geht Wirtschaft am Mittag zu Ende. Clemens Kindermann dankt für Ihr Interesse an der Ökonomie. Nach den Nachrichten Deutschland heute. Heute ein Thema: Situation bei Westfleisch in Coesfeld.